Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Tschechien ist momentan EU-weit am stärksten von Corona betroffen, fast 500 Neuinfektionen auf 100.000 Bürger. Die Regierung hat das Land gestern deshalb in einen zweiten Teil-Lockdown geschickt. Schulen zu, Kneipen zu, Restaurants zu, mindestens bis November. Das Land dürfte also besonders auf die Milliarden aus dem EU-Corona-Fonds angewiesen sein. Wie und wofür Tschechien die EU-Milliarden ausgeben will, das ist gleich unser Thema. Außerdem schauen wir nach Frankreich. Präsident Macrons Dauerclinch mit seinem türkischen Amtskollegen Erdogan. Der schlägt sich auch in Frankreichs türkischer Community nieder. Und wir berichten über die Lebensmittelampel, die auf EU-Ebene geplant ist. Italien ist damit gar nicht einverstanden und fürchtet rotes Licht für Parmigiano und Parmaschinken. Vor 3 Monaten haben sich die EU-Staats- und Regierungschefs auf ein historisches Rettungspaket geeinigt. 750 Milliarden Euro gegen die Corona-Krise. Und ein Großteil davon eben nicht als Kredit, sondern als Zuschuss. Allerdings ist völlig unklar, ob dieses Geld dieses Jahr bei den notleidenden Staaten überhaupt noch ankommt. Denn weder die nationalen Parlamente noch das EU-Parlament haben ihr Platzett gegeben. Die Gespräche mit dem EU-Parlament, die stocken, vor allem, weil die Parlamentarier eins vermissen, einen wirksamen Rechtsstaatsmechanismus. Sprich, kein Geld für die Verächter von EU-Werten, so der grüne Europaabgeordnete Rasmus Andresen.
Das Europäische Parlament kämpft für einen wirkungsvollen Rechtsstaatsmechanismus, damit Autokraten wie Viktor Orban und andere kein Geld mehr aus der Europäischen Union bekommen. Hier müssen sich die Positionen noch weiter aufeinander zubewegen, denn der aktuelle Vorschlag, den die deutsche Ratspräsidentschaft vorgelegt hat, ist aus Sicht des Parlaments inakzeptabel.
Ja, und die Verhandlungen über diese entscheidende Frage haben auch erst am Montag begonnen und dürften noch schwierig werden. Gleichwohl haben viele Staaten das Geld aus dem Corona-Fonds schon fest eingeplant. Tschechien zum Beispiel will es für die Autoindustrie ausgeben, gleichzeitig aber auch für den ökologischen Umbau der Wirtschaft. Ob und wie das zusammenpasst, sagt uns Kilian Kirchgessner.
Dass Zdeněk Petzl für seine Aufgabe brennt, daran lässt sein Büro keinen Zweifel. Das Bild eines Autos hängt gerahmt hinter seinem Schreibtisch. Eine futuristische Designstudie ist es. Petzl ist Direktor des einflussreichen Verbands der tschechischen Autoindustrie und die erlebt derzeit eine ihrer schwersten Krisen. Die Schlagworte, die wir vor dem Sommer gehört haben, bleiben ohne Inhalt. Es gibt keine spezifischen Maßnahmen für die Automobilbranche. Die tschechische Regierung sollte sich stärker auf diesen Bereich konzentrieren und mehr darüber diskutieren, welche Maßnahmen hier eine Schlüsselposition einnehmen können. Tschechien ist vom Auto so abhängig wie kaum ein anderes Land. 9% der Wirtschaftsleistung, rechnet Petzl vor, hingen von Kraftfahrzeugen ab und rund 400.000 Arbeitsplätze. Wenn jetzt fast 7 Milliarden Euro aus dem EU-Wiederaufbaupaket im Land verteilt werden, wünscht sich die Automobilindustrie einen größeren Anteil. Bis jetzt sind vor allem flächendeckende Maßnahmen verankert, wie die Möglichkeit einer rascheren Abschreibung von Investitionen und vor allem eine klare Perspektive, wünscht sich Petzl. Man sprach davon, dass es Unterstützung geben werde, aber nicht wie genau und nicht einmal in welchem Bereich. Geht es um die Förderung der Elektromobilität und da um Ladesäulen, um eine Kaufprämie für Autos? Da gibt es jede Menge Unbekannte und unter solchen Bedingungen können Firmen nicht planen. 40 Seiten umfasst das jetzt vorgelegte Papier aus dem Wirtschaftsministerium. Es ist eine Mischung aus sehr konkreten Maßnahmen, wie etwa der Renovierung eines konkreten Universitätsgeländes auf der einen und vage gehaltenen Absichtserklärungen auf der anderen Seite. Eine klare Richtungsansage wünscht sich auch Pavel Mertlík. Der Volkswirtschaftsprofessor war einige Jahre lang Finanzminister. Jetzt leitet er die private Hochschule des tschechischen Autoherstellers Škoda. Er sagte schon im Frühling, noch bevor die Pläne Pläne der Regierung bekannt waren, es ist nötig, dass die Wirtschaft grüner wird. Die tschechische Regierung erweckt den Anschein, dass sie das überhaupt nicht versteht, im Gegensatz zum Großteil der Europäischen Union. Daher kommt mein Pessimismus. Die Krise bietet eine Chance für sehr grundlegende strukturelle Änderungen, die zu einer ökologisch und ökonomisch nachhaltigen Struktur der Volkswirtschaft führen. Ob wir das schaffen, davon wird abhängen, ob wir zur Prosperität zurückfinden oder nicht. Das ist der Zielkonflikt für die Prager Regierung. Zum einen will sie die bestehenden Industrien stärken, zum anderen soll sie ökologische Weichen stellen. Auch Letzteres macht sie nicht ausreichend, meinen allerdings Umweltschützer. Im Papier ist nur pauschal die Rede vom Aufforsten von Wäldern. In anderen Ländern wie etwa Österreich würden ambitionierte Pakete geschnürt, die systematisch das Thema Trockenheit aufgriffen. Was in Tschechien geplant ist, sei dagegen eine Mogelpackung, sagt Jan Skalík von der Umweltschutzorganisation Hnutí Duha. Wir schlagen vor, dass in den nächsten Jahren umgerechnet 3 Milliarden Euro für direkte Maßnahmen in der Landschaft investiert werden. Es geht um die Renaturalisierung von tausenden Flusskilometern, um Feuchtwiesen und so weiter. Das könnte dazu beitragen, einerseits die Gefahr durch Hochwasser zu verringern und andererseits der sommerlichen Trockenheit vorzubeugen. Ein solcher großer Wurf fehle aber in dem bisherigen Papier und das, obwohl es ohne das EU-Geld aus dem Corona-Fonds auf absehbare Zeit wohl keine anderen Töpfe gäbe, aus denen diese dringend nötigen Maßnahmen bezahlt werden können.
Was tun mit den Corona-Milliarden der Europäischen Union? Der aktuelle Ansatz der tschechischen Regierung überzeugt weder die Industrie noch die Umwelt- und Klimaschützer im Land. So deutlich wie kaum ein anderer europäischer Staatschef hat Frankreichs Präsident Macron die Großmachtsambitionen des türkischen Präsidenten im östlichen Mittelmeer verurteilt. Als Erdogan im August das Forschungsschiff Oruç Reis in Gewässer geschickt hat, die Griechenland für sich beansprucht hat, hat sich Macron klar und deutlich auf die Seiten Athens gestellt und Marineeinheiten geschickt. Spätestens seitdem sind die NATO-Partner Türkei und Frankreich im Dauerclinch. Dass Erdogan das Schiff Anfang der Woche wieder in genau dieselben Gebiete entsandt hat, eskortiert von Kriegsschiffen, das alles dürfte die Situation nicht leichter machen. Und das bleibt nicht ohne Folgen auch für die türkische Community in Frankreich selbst. Immerhin 500.000 Menschen groß. Viele Türken in Frankreich fühlen sich zurzeit bedrängt. Nicht zuletzt auch wegen eines innenpolitischen Projekts Macrons, Islamreform. Susanne Krause hat sich in der türkischen Community in Paris umgehört.
Aulnay-sous-Bois, 6 S-Bahn-Stationen vom Pariser Nordbahnhof entfernt. Im Garten eines Einfamilienhäuschens steht eine Baracke, Sitz von Radio Imperator, ein franko-türkischer Websender. Der einzige im Land, versichert Kadim Özdemir, Präsident der Paris Imperator Media Group, Trägerverein des Radiosenders. Wir sind keinesfalls ein Community-Radio. Wir wollen auch der jungen Generation bei ihrer gesellschaftlichen Integration helfen. Aus dem Sendestudio dudelt tagsüber französischer Rap und türkischer Pop. Abends machen Moderatoren Programm, laizistisch und parteilos, damit wirbt der Sender. Neues aus Kultur und Sport, Gespräche mit teils bekannten Gästen, Hörer-Telefonaktionen. Radio Imperator, vom Herzen zu allen Herzen, lautet das Motto des Senders. Auf dem Herzen hat die türkische Hörerschaft derzeit einiges, sagt Kadim Özdemir. Was aktuell die Beziehungen zwischen Frankreich und der Türkei angeht, ist die Lage eher heiß, auch wegen dem Konflikt zwischen Aserbaidschan und Armenien. Der Mit-50er fällt in einen dozierenden Ton. 1992 habe Armenien einen Teil von Aserbaidschan besetzt. Seither mühe sich eine UN-Kommission um eine Lösung in Bergkarabach. Dass der Konflikt jetzt neu aufflammt, besorgt nicht nur Özdemir. Wir Türken in Frankreich hätten gerne gehabt, dass unser Präsident, also Emmanuel Macron, in diesem Konflikt neutral bleibt. Immerhin agiert Frankreich ja seit langem in der UN-Mittlerkommission. Angesichts dessen, dass Frankreich nun aber Armenien, den Angreiferstaat, unterstützt, fühlen sich hier viele von uns verraten. Ein weiteres Reizthema: Frankreichs Haltung im Streit um die Gasvorkommen im Mittelmeer. Was viele Türken in Frankreich aber noch weit mehr aufregt, ist Macrons Reformprojekt für einen sogenannten einheimischen Islam. Kürzlich steckte der Staatspräsident den Rahmen für ein neues Gesetz gegen Separatismus ab. Wir werden selbst unsere Imame und Vorbeter ausbilden, Muslime in Frankreich. Macron plant, den sogenannten Konsulars-Islam abzuschaffen, also die Entsendung ausländischer Imame in Frankreichs Moscheen. 300 solcher Imame gibt es insgesamt, die Hälfte von ihnen wird vom türkischen Staat geschickt und finanziert.
Bonjour, Monsieur Dame.
Macrons Reformplan entfindet Ayten Gheri, treue Hörerin von Radio Imperator und gerade auf Stippvisite im Studio, als völlig unpassende Einmischung, als Angriff auf ihre Religion, auf sich.
Ich bin sauer. Ich habe die französische Staatsangehörigkeit. Ich bin Türke halt, aber ich bin auch französisch. Das ist auch mein Präsident, aber der soll auch an uns denken. Wir leben hier, wir bezahlen unsere Steuer, wir arbeiten hier. Der muss auch an uns denken.
Macrons Reformprojekt richte sich gezielt gegen die Türken in Frankreich, heißt es auf der französischen Webseite von TAT, der staatlichen türkischen TV- und Hörfunkgruppe. Solche Töne schlägt Kadim Özdemir nicht an, dennoch hat der Chef von Radio Imperator einen Wunsch.
In France, je suis chez moi.
Frankreich ist meine Heimat und ich hätte gerne, dass man mir sagt, hier bist du zu Hause, egal welche Hautfarbe, Abstammung oder Religion du bist zuallererst ein Mensch und Franzose.
Türken in Frankreich fühlen sich bedrängt, vor allem wegen Macrons Islam-Reformprojekt. Susanne Krause berichtete aus Paris. Ampeln jenseits von Kreuzungen haben zurzeit ja Konjunktur. Neben den aktuellen Corona-Ampeln diskutieren zahlreiche EU-Staaten ja auch noch über die Lebensmittelampel. Das Prinzip ist einleuchtend wie simpel. Alles, was grün gekennzeichnet ist, kann ausgiebig gegessen werden. Bei Gelb und vor allem bei Rot ist gemäßigter Genuss geboten. Einige EU-Länder wie etwa Frankreich und Belgien haben solche Kennzeichnungssysteme längst eingeführt. In Deutschland hat sich die Ernährungsministerin Julia Klöckner erst lange Zeit dagegen gewehrt. Im November kommt die Ampel aber auch zu uns. Und Klöckner kämpft jetzt sogar für eine europaweit verpflichtende Ernährungsampel. Das wiederum kommt in manchen anderen EU-Staaten gar nicht gut an, zum Beispiel in Italien. Dort fürchtet man um rot gekennzeichneten Parmaschinken und Parmigiano. Kirsten Hausen war in einer Traditionskäserei unterwegs.
Im Reiferaum liegen die Käseleibe dicht an dicht. Rund wie Wagenräder sind sie und bekannt in ganz Europa. Denn hier wird der Original Parmigiano Reggiano hergestellt, ein bröseliger Halbfettkäse, der mindestens ein Jahr lang reifen muss, bevor er verkauft wird. Auf seiner Verpackung prangt normalerweise das DOP-Zertifikat, das die Echtheit des Produktes garantiert, sowie eine Nährwerttabelle. Mehr wollen die Produzenten nicht. Die Lebensmittelampel nach französischem Vorbild ist ihnen ein Greuel. Denn ihr Parmesankäse, ein handgemachtes Qualitätsprodukt, auf das sie stolz sind, schneidet dabei schlecht ab. Zu hoch sind Fett- und Salzgehalt auf 100 Gramm. Gleiches gilt für den berühmten Parmaschinken. Sind diese Lebensmittel also gesundheitsschädigend? Es kommt auf die Menge an, erklärt Andrea Tibaldi, Ernährungswissenschaftler, Buchautor und erfolgreicher Blogger zum Thema Gesundheit und Ernährung.
Il prosciutto crudo contiene una quantità di sodio pari circa a 2,5 grammi.
Der Rohschinken enthält circa 2,5 Gramm Natrium auf 100 Gramm. Das ist die Menge, die wir am Tag zu uns nehmen können. Mehr ist nicht gut. Das bedeutet, wenn wir 100 Gramm Schinken am Tag essen, sind wir an diesem Tag über dem Richtwert, weil wir ja auch noch andere Lebensmittel mit Salzgehalt verzehren. Man sollte den Konsum von Schinken also einschränken.
Non si può mangiare prosciutto molto spesso per questo motivo.
Im Unterschied zu Wurst und Aufschnitt sei der Parmaschinken aber weniger kalorienreich und enthalte keine Konservierungsstoffe und sei damit ein weit bekömmlicheres Lebensmittel als viele Produkte, die mit der Lebensmittelampel grünes Licht erhalten. Die Hersteller laufen deswegen Sturm gegen das Etikett, das einige Mitgliedstaaten gerne im gesamten EU-Raum einführen möchten. Nicht so Italien. Landwirtschaftsministerin Teresa Bellanova teilte die Sorgen der Käse- und Schinkenproduzenten in der Emilia-Romagna. Man kann den Konsumenten nicht mit einem einzigen Buchstaben oder einer Farbe erklären, ob ein Lebensmittel gesund ist oder nicht. Diese Klassifizierung von Produkten verhindert nicht, dass Konsumenten zu Lebensmitteln greifen, die der Gesundheit abträglich sind. Im Gegenteil, sie befördert das. Wenn keine empfohlene Tagesmenge angegeben wird, ist das eine verfälschende Information. Dieses eine Mal sind sich sogar Regierung und Opposition in Italien einig. Die Europaabgeordnete der Lega, Silvia Sadone, sieht in der Lebensmittelampel gar einen zielgerichteten Angriff der EU auf Italiens Lebensmittelbranche. Denn Produkte wie Parmesankäse, Parmaschinken und Olivenöl werden massiv exportiert und stehen damit in direkter Konkurrenz zu den Produkten anderer Mitgliedstaaten. Ein gefundenes Fressen für den europafeindlichen Kurs der Lega. Industrielle Fertigprodukte, sogar Fleischkonserven, bekommen grünes Licht und den Buchstaben A, während Made-in-Italy-Produkte wie Olivenöl und Mozzarella rot gekennzeichnet werden. Unglaublich. Mein Verdacht ist, dass mit diesem System Italien benachteiligt werden soll. Kennzeichnungsalternativen zur Lebensmittelampel hat die italienische Regierung jüngst in einem Papier in Brüssel vorgelegt. Und sie steht mit ihrem Nein nicht allein da. Länder wie Griechenland und Zypern sehen ebenfalls Nachteile für den Absatz landestypischer Produkte. Das Thema wird Europa also weiter beschäftigen.
Die Ampel bei Corona jetzt EU-weit einheitlich vorhanden in Sachen Lebensmittel, dagegen noch lange nicht. Und geht es nach den Italienern, sollte das auch so bleiben, Kirstin Hausen berichtete. Das Programm übernimmt gleich meine Kollegin Christiane Florin mit der Sendung Tag für Tag. Und bei ihr geht es schwerpunktmäßig um Vergebung und die Frage, warum man Narzissten wie Trump nicht vergeben sollte. Und das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.